Der Attentäter von Utøya steht in Oslo vor Gericht und in der deutschen Öffentlichkeit wird kontrovers diskutiert, ob man überhaupt über Anders Breivik und das, was der Mann vor Gericht sagt, berichten soll oder ob man das lieber nicht tun sollte. Juristisch ist natürlich ganz klar, dass er angehört werden muss, solange er sich an die Regeln hält, die vor Gericht gelten. Wir haben in der Redaktion beschlossen, uns mit dem Thema Zuhören zu befassen, eben besonders in Fällen, wo das Zuhören wehtut. Dazu haben wir heute schon mit einem Richter und einem Rechtsanwalt gesprochen, die sich um das Zuhören nicht drücken können, selbst wenn Massenmörder erzählen. Bei Gefängnispsychologen und Seelsorgern ist das ähnlich. Sie müssen zuhören, wenn Täter sich aussprechen wollen, und sie dürfen es niemandem weitererzählen, was sie hören. Ich habe vor der Sendung mit Kurt Riemhofer gesprochen. Er ist katholischer Gefängnisseelsorger an der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. Und ich habe ihn zuerst mal gefragt, wie er mit den Gefangenen überhaupt ins Gespräch kommt.
Also ich bin jetzt seit 18 Jahren katholischer Seelsorger der JVA München-Stadelheim und habe in dieser Zeit alles Mögliche schon miterlebt. Und natürlich werden die Gespräche aufgeteilt in verschiedene Sparten. Einmal ein Tür- und Angelgespräch, wo es nicht um vieles geht. Zum anderen dann um ein Seelsorggespräch, das unter dem Siegel der Verschwiegenheit steht. Und das dritte wäre dann noch eine Beichte, oftmals auch eine Lebensbeichte. Und das steht auch dann unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses.
Mit was für Gefangenen haben Sie es in Stadelheim denn zu tun?
Mit allem, was man sich vorstellen kann. Wir haben 1450 gefangene Frauen und Männer momentan, wobei nur 150 Frauen sind, der Rest sind Männer. Und da sind alle Delikte vorhanden, die man sich vorstellen kann, vom mehrfachen Schwarzfahrer bis hin zum mehrfachen Mörder, Vergewaltiger, Betrüger, Drogendealer. Das alles, was man sich in der Welt so an Delikten vorstellen kann, ist vorhanden.
Und darüber wollen die Gefangenen ja zum Teil wahrscheinlich wenigstens mit Ihnen sprechen. Was würden Sie denn sagen, bei welchen Geschichten fällt es Ihnen am schwersten zuzuhören?
Das kann man jetzt gar nicht so sagen, bei welchen Geschichten. Natürlich gibt es Menschen, die einem sympathischer und unsympathischer sind. Und wenn man dann auch mit Tatsachen konfrontiert wird, mit schweren Delikten wie pädophile Neigungen oder auch Vergewaltigung, da muss ich auch schon wirklich schlucken, um zu sagen, da gehe ich jetzt hin. Und auch diesen Mensch biete ich im Namen Gottes ein Gespräch an, das unter der Verschwiegenheit steht. Und hier kann der Mensch ja auch wirklich alles loswerden, was er selber an Problemen hat.
Wir denken ja immer sehr stark in Täter-Opfer-Kategorien. Wie machen Sie das denn dann, wenn Sie dazuhören müssen?
Also die Opfer werden auf alle Fälle nicht ausgeschlossen, sondern auch immer wieder erwähnt. Egal ob beim Bankraub, die traumatisierten Bankangestellten, bis hin bei schwerer Körperverletzung, dass es auch da Opfer gibt, oder bis noch weiter, dass es eben auch Opfer gibt, wo man einen Schaden durch Totschlag, durch Mord nicht mehr gut machen kann. Wir verheimlichen nichts und wir halten nichts hinterm Mond vor, sondern wir konfrontieren den Menschen auch mit seiner Tat, damit er mit dieser Tat auch lernt, umzugehen. Denn die Schuld bleibt ihm und die drängt den Menschen auch ganz enorm. Und wenn er mal, sei es glaubensmäßig oder auch durch Angehörige der Opfer, hier eine Entschuldigung erfährt, das ist eine enorm gute Leistung für ihn und die kommt eben halt ganz, ganz selten vor.
Würden Sie sagen, Sie hören professionell zu oder ist das schon so ein Zuhören von Mensch zu Mensch?
Also ich würde das ein bisschen aufteilen, so ein ganz normaler Wirtshausplausch, der geht da rein und am anderen Ohr war schon raus und man behält nichts, man denkt auch nicht mit. Im Gegensatz zum Seelsorgespräch, da gebe ich meinem Gegenüber schon den Eindruck, dass ich ihm aufmerksam zuhöre, dass ich aktiv an seinem Geschehen mit dabei bin. Und das kann sich dann auch intensivieren, wenn ich eben im Seelsorgespräch auch ein Beratungsgespräch daraus mache und versuche, den Menschen auf sozialer, familiärer oder auch auf religiöser Ebene zu helfen und Lösungswege aufzuzeigen.
Was ist Ihr Motiv für Ihre seelsorgerische Arbeit? Was kommt da am Ende raus?
In unserem christlichen Glauben gibt es ja auch die sieben Werke der Barmherzigkeit. Unter anderem auch, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Wir dürfen als Christen die Menschen, die auch Schlimmstes getan haben, nicht einfach fallen lassen und die gehören nicht mehr zu uns in die Gesellschaft, sondern auch die haben Anrecht, noch ihren Glauben leben zu dürfen und im Glauben Unterstützung zu finden. Und das versuchen wir, Seelsorge im Gefängnis, diesen Menschen anzubieten, ihm mit ihnen trotz der Straftat einen gemeinsamen Glaubensweg zu gehen und sie wieder auf dem Weg zurückzuführen zu einem vernünftigen, guten Leben, was ja auch ab und zu durchaus möglich ist.
Es ist ja wahrscheinlich so, dass der Täter, also der Gefangene, nach einem Gespräch mit Ihnen verlangt. Gibt es denn auch von Ihnen ein persönliches Interesse an so einem Gespräch? Kommt da manchmal auch sowas wie, ich möchte verstehen, wie es zu solchen schweren Taten gekommen ist?
Ich kann das so beantworten. Das kommt auch wieder auf den einzelnen Menschen drauf an, weil jeder bringt ja seine eigene Geschichte mit ins Gefängnis, so wie eigentlich jeder Mensch ein eigenes Individuum ist. Und es gibt schon Menschen, die mit uns über ihre Strafe, über ihr Leben, über Straftat ihr Leben und allem drum und dran reden wollen. Und wenn sie das wollen, wir drängen nicht, aber wir bieten unsere Hilfe an.
Was war denn Ihr Motiv, gerade diese seelsorgerische Aufgabe zu übernehmen? Oder hat die Kirche Sie geschickt ins Gefängnis?
Nein, den Schritt habe ich schon freiwillig getan. Ich habe seit 24 Jahren auch eine Pfarrei, war Sexualitätsseelsorger und dann hieß es neue Stelle suchen und die Pfarrei, die ich hier aufgebaut habe, hat einen ganzen Haufen ehrenamtlicher Mitglieder, sie ist lebendig geworden und die wäre dann an sich ohne Seelsorger gewesen. Und auf dieser Suche nach einer neuen Stelle kam eben auch die Anfrage, können Sie sich vorstellen, ins Gefängnis zu gehen.
Fühlten Sie sich gut vorbereitet auf diese Aufgabe?
Ich würde sagen, durch die 6 Jahre Seelsorger bei der Bundeswehr mit UN-Einsatz in Kambodscha unter anderem, dass ich da gute Erfahrungen gesammelt habe, die mir dann im Gefängnis zugutekommen sind und die ich auch gut brauchen konnte.
Sie sind ja zum Schweigen verpflichtet. Dennoch stelle ich mir das Zuhören bei besonders schweren Tätern oder schweren Jungs besonders schwer vor oder auch belastend. Wenn Sie mal was loswerden müssen, was Sie sich anhören mussten, geht das dann nur in der Zwiesprache mit Gott oder wie machen Sie das?
Das ist einmal eine Möglichkeit, dass man auch im eigenen Gebet all das, was man gehört hat, unserem Herrgott anvertraut und er möge das schon richtig dann weiter behandeln. Es gibt Gespräche, die gehen mir bis heute noch nach, die werde ich nie vergessen. Aber man kann auch versuchen, natürlich durch andere Aktivitäten den Kopf wieder freizuschaufeln. Der eine macht es beim Sport, der andere vielleicht beim Lesen, der nächste beim Instrumenten spielen. Ich fahre halt ganz gern mal mit dem Fahrrad. Ich spiele einmal in der Woche ganz gern mit 3 anderen Volksmusik auf Gitarren. Da muss man einfach seinen eigenen Freiraum sich schaffen und finden, der ihm gut tut und wo man einfach auch das Gehörte ein wenig vergessen kann.
Ja, wer sich viele schreckliche Geschichten anhören muss, braucht einen Ausgleich, um die Geschichten auch wieder hinter sich zu lassen. Das war der Pfarrer Kurt Riemhofer. Er arbeitet seit 18 Jahren als Gefängnisseelsorger an der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim.